Fragst du dich manchmal, welchen Weg du einschlagen sollst? Stehst du manchmal vor Entscheidungen oder willst eine Sache angehen und weißt nicht genau, wie du das machen sollst, zu welchem Arzt du gehen sollst oder ob du überhaupt gehen sollst, was du studieren sollst oder soll es doch lieber eine Ausbildung sein, ob du einen Partner suchen solltest oder nicht und wenn ja, welchen? So kann es viele Fragen geben und du hast deine Situation, was dir vielleicht gerade Kopfschmerzen bereitet, wo du nicht genau weißt, ja, was soll ich denn jetzt genau machen? Und manchmal wünschen wir uns vielleicht, dass ein Zettel aus dem Himmel fällt, wo genau draufsteht, du mach genau das als nächstes. Das fänden wir gut, oder? Wenn wir uns von Gott führen lassen wollen, dass genau da die Musterlösung draufsteht und dass wir dann diesen Weg gehen. Nur wir merken, es kommt irgendwie kein Zettel aus dem Himmel geflogen. Ja, wir haben viel mehr. Wir haben ein ganzes Buch, inspiriert durch den Heiligen Geist. Aber dort sehen wir eben, und davon können wir lernen, wir sehen beides in der Bibel. Ja? Wir sehen Situationen, wo Gott ganz präzise Anweisungen gibt, was zu tun ist. Und wir sehen Geschichten, wo das nicht so war. Und wo Gott trotzdem führen wollte, eindeutig führen wollte. Und so eine Geschichte schauen wir uns heute an, wo kein Zettel aus dem Himmel geflogen kam, aber trotzdem Gott auf wunderbare Weise geführt hat. Und das ist in 1. Mose 24, die Begebenheit, die passt nicht eins zu eins auf dein Leben. Aber sie ist geschrieben, damit wir etwas davon lernen und wir können Prinzipien davon anwenden, auch heute. Lass uns dort reinschauen, in 1. Mose 24. Ich gebe einen kurzen Geschichtsabriss, und zwar ist dort Abraham, von dem wir auch schon letzte Woche gehört haben, ne? Abraham sollte Isaak, den verheißenen Sohn, opfern. Da hatte Gott ihn geprüft. Er durfte verschont bleiben. Er lebt. Und Abraham beauftragt seinen Knecht, für den Isaak eine Frau zu organisieren. Der Knecht bricht auf. Er betet. Er kommt zur Verwandtschaft von Abraham, etwas weiter weg, trifft die Rebekka am Brunnen. Da kommt es zu einem ersten Gespräch, dann gehen sie weiter, es kommt zu einem Familientreffen, dort wird die ganze Geschichte erzählt, die Familie stimmt zu, der Knecht reist mit der Rebekka zurück und Isaak und Rebekka heiraten. Das ist der Geschichtsabriss. Es ist aber viel mehr als einfach nur eine Geschichte, sondern wir gehen einzeln durch und sehen, was wir davon alles lernen können. Es beginnt in Vers 1 und Abraham war alt, er hatte Sarah schon beerdigt gehabt, hochbetagt und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Was macht Abraham mit dem Segen? Er könnte sich ja hinstellen und sagen, wow, ich bin alt, ich bin hochbetagt, ich hatte schon diverse Glaubensprüfungen, ich habe viel gemacht im Leben, jetzt soll mal die jüngere Generation ran. Ich ziehe mich zurück, ich genieße Gottes Segen, ich bin in allem gesegnet, jetzt dürfen die anderen mal. Nein, diese Einstellung hatte er nicht, sondern er überlegt sich, wie kann er die nächste Generation unterstützen, auf den Wegen Gottes zu gehen? Was kann er noch mitgeben? Wie kann er dazu beitragen, dass auch die nächste Generation gesegnet ist? Deswegen lernen wir hier vom Abraham als erstes, kommt später, investiere in die nächste Generation. Wie macht er das? Er sieht diese Verheißung, dass Gott aus dem Abraham eine große Nation machen möchte und aus seinem Samen. Jetzt hatte der Isaak, seinen Sohn, keine Frau. Das heißt, für eine große Nachkommenschaft brauchte er eine Frau. Und ja, nach welchen Kriterien sollte jetzt diese Frau ausgewählt werden? Wie würdest du einen Partner aussuchen? Nach welchen Kriterien? Er sagte zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte, lege doch deine Hand unter meine Hüfte. Also damals ein Ausdruck, ne? Dass er es ernst meint. Ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne. Das war dem Abraham wichtig. Die Kanaaniter, die haben andere Götter verehrt, die haben nach ganz anderen Maßstäben das Leben organisiert, wie sie Beziehungen angegangen sind, wie sie die Arbeit sehen, wie sie die Zeit sehen, die Urlaube sehen, die Finanzen sehen. Ja, wenn man einem anderen Gott oder sich selbst als höchste Instanz in seinem Leben ja dient, dann ist das Leben ganz anders, als wenn man dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde dient. Ja, Yahweh, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das war ihm wichtig. Es sollte eine gläubige Frau sein, die an Gott glaubt. Wie auch Paulus in 2. Korinther 6, Vers 14 und 15 sagt, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Also wie so, ne? Zwei Ochsen unter einem Joch, die sind gleich eingespannt, gehen den gemeinsamen Weg, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindungen haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Und welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? So viele Entscheidungen des Lebens. Zeit, Geld, was mache ich am Wochenende? Wie verbringe ich meinen Urlaub? In wen investiere ich? Wo bewerbe ich mich? Wie komme ich zum richtigen Job? Ist ganz anders, wenn man gläubig ist, wenn man sagt, okay, Herr, du sollst führen. Ich suche deinen Willen, nicht meinen Willen. Du weißt es besser als ich. Oder wenn man nach anderen Maßstäben unternimmt. Das war das Wichtige. Aber wie geht es dann weiter? Sagt dann der Abraham, okay, Hauptsache gläubig und dann macht Gott das schon, ihr werdet das schon machen, Hauptsache Gott ist mit dabei? Nein, sondern du sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und wir sehen später, ja, sie glauben auch an Yahweh, sie erwähnen seinen Namen, gläubig und dort eine Frau für meinen Sohn nehmen, für Isaak. Das hat aber nicht ausgereicht. Der Knecht sagt, ja, vielleicht wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen wollen. Jetzt kann es sein, da ist eine Frau, die sagt, oh, Isaak, ich wäre bereit zu heiraten. Vielleicht, ja, du bist mein Traummann, aber nee, ins Ausland, nee, da gehe ich nicht hin. Lass uns heiraten, wir sind beide gläubig, aber meine Verwandtschaft verlasse ich nicht. Mein Job, mein Bekanntheitsgrad, nee, der soll bitte bleiben. Vielleicht wird mir die Frau nicht in dieses Land folgen wollen. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du ausgezogen bist? Ja, da haben sich doch dann zwei gefunden, dann sollen sie halt da leben. Was sagt Abraham in Vers 6? Da sagte Abraham zu ihm, nimm dich in Acht, dass du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringst. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Haus meiner Verwandtschaft genommen und der zu mir geredet und der mir geschworen hat, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holst. Lieber Single als einen gläubigen Partner und Gottes Plan an Stelle 2. Dann sollen sie gar nicht erst heiraten. Ja? Dann soll nicht der Isaak dahin, sondern wenn die Frau nicht mitkommen möchte, dann, nee, dann sollen sie getrennt bleiben. Das heißt nicht, dass heute ein Partner immer alles aufgeben muss. Ja? Aber wenn Gott dem Mann einen Weg weist, dann sollte die Frau mitgehen. Dann sollte sie Gott an die erste Stelle setzen, auch in dieser Ehe, auch in der Beziehung. Weil die himmlischen Dinge, der Herr, der Gott des Himmels, wichtiger sind als die irdischen Dinge, wichtiger sind vielleicht als die eigenen Lebensvorstellungen. Sollte man sich dann gut überlegen vor einer Partnerschaft. Das heißt, wir lernen, setze Gott an die erste Stelle, in dem Fall geht es um die In der Geschichte ging es um die Partnerwahl. Vielleicht geht es bei dir um eine andere Frage im Leben. Aber wichtig ist, dass Gott den Vorrang hat. Wir sehen, Abraham investiert in die nächste Generation, auch ein Vorbild. Und wir sehen, dass der Knecht, ich schätze, es war Eliezer, aber da kommen wir später noch drauf, dass der Knecht sich auch senden lässt, ja? Dass er den Auftrag annimmt. Und los geht. Hier sieht man noch die Ruinen der Stadt, von der er losgezogen ist früher. Es ist auch ermutigend, ja, dass die Bibel nicht einfach ein Geschichtsbuch ist, wo einer mal Geschichten geschrieben hat, sondern dass es historische Fakten sind. Und oben sieht man es angedeutet, eine Reise mit Kamelen durch den Süden Israels. So ungefähr ist der Knecht dann aufgebrochen und hat sich dann aufgemacht. Er zieht los und verfolgt den Auftrag Abrahams. Dann nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin in Vers 10, nahm allerlei Gut mit sich. Und er machte sich auf und zog nach Aram Naharaim zu der Stadt Nahors. Nahor, der Bruder Abraham, war die Verwandtschaft, die gläubige Familie. Und er ließ die Kamele niederknien draußen vor der Stadt am Wasserbrunnen um die Abendzeit, zur Zeit, da die Schöpferinnen herauskommen. Ja? Und wie soll er das jetzt konkret machen? Er hatte einen Auftrag, vielleicht hast du einen Auftrag von Gott, ja? Alle Nationen zu Jüngern zu machen zum Beispiel, haben wir alle den Auftrag. Wie sollen wir das jetzt genau machen? Wie sollte der Knecht jetzt die Richtige finden? Er reist ja erstmal los und hat noch keine Ahnung, wen er trifft. Und wir sehen, bevor er eine potenzielle Zukünftige trifft, betet er. Er ist aktiv, aber er beginnt mit Gebet. Und er sagte, Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Ja, nicht, ja, das steht mir zu, das nehme ich mir jetzt, sondern er hat auch die richtige Einstellung. Alles kommt von Gott, es ist Gnade, dass wir überhaupt leben dürfen, wo wir schon so oft gegen Gott gesündigt haben. Aber Gott will begnadigen, Gott will führen und er streckt sich danach aus. Er beginnt mit Gebet. Er sagt, siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Stadt, die Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. So, und wie wählt er jetzt den Partner aus? Lernt er erstmal viele kennen, guckt, wer sieht gut aus und wer gut aussieht, dann redet er mit denen und guckt, vielleicht passt es, vielleicht ist sie sympathisch, vielleicht hat man die gleichen Interessen und wenn sie sich gut anstellt in den Gesprächen, dann mal schauen, ob es klappt. Nein, sondern wie betet er? Siehe, ich stehe an der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und das dann sagt, trinke und auch deine Kamele will ich trinken, das soll es sein, das du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast, und daran werde ich erkennen, dass du einem meinem Herrn Gnade erwiesen hast. Auch wieder, nicht 1:1 anwendbar für heute, ja, dass man jetzt denkt, okay, die Männer sollen jetzt an die Tankstelle fahren und darauf warten, dass eine Frau sie bedient und unaufgefordert auch noch den Wagen volltankt. Nein, das nicht. Aber welche Kriterien hat er hier ausgewählt? Er hat erstmal um Gottes Leitung gebetet. Ja, er wollte, dass Gott ihn leitet. Und er hat aber als Kriterium genommen, trinke und auch deine Kamele will ich tränken. Wer hat schon mal 10 oder mehr Gäste bewirtet? Wer hat schon mal, ja, genau. Da geht man schon ein paar Mal, oder? Man geht nicht nur einmal, wenn die alle was zu trinken haben wollen. Das waren nicht 10 normale Gäste, das waren 10 Kamele. Die haben noch ein bisschen mehr Durst. Und er sagt, okay, diejenige, die gastfreundlich ist, die aktiv dient, die proaktiv ist, die sogar darüber hinausgeht, als was sie gefragt wird, ja, die gerne dem anderen dient, die soll es sein, die du für deinen Knecht Isaak bestimmt hast. Entscheiden wir, nach welchen Kriterien entscheiden wir? Entscheiden wir nach den richtigen Kriterien. Und er legt hier Wert auf den Charakter. In Vers 15 heißt es, und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, und siehe, da kam Rebekka heraus. Und das habe ich mir dick angestrichen. Er hatte noch nicht ausgeredet, siehe, da kam Rebekka heraus. Warum kam die Rebekka heraus? Kam die Rebekka heraus, weil der Knecht gebetet hatte? Nein, oder? Er hat ja noch gar nicht fertig gebetet, dann kam sie schon heraus. Nicht das Gebet hat die Rebekka dazu veranlasst, dahin zu gehen, sondern das Gebet hat ihm die Augen geöffnet für die Führung Gottes. Gott möchte leiten und wenn wir im Willen Gottes beten, dann leitet er auch. Aber ja, manchmal ist vielleicht vieles klar, aber wir sehen es nicht, weil wir nicht beten. Weil wir den Kontakt und die Leitung und die Gnade Gottes in unseren Alltagsfragen gar nicht suchen. Sondern wir überlegen nach menschlichen Kriterien. Mit wem, dann redet man mit der und man weiß nicht. Und er hatte noch nicht ausgeredet und siehe, da kam Rebekka heraus. Und er erkennt, Oh wow. Aber er kennt es noch nicht. Es fehlt noch was. Die dem Bethuel geboren war, dem Sohn der Milka, die Frau Nahors, des Bruders Abrahams. Sie trug ihren Krug auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war sehr schön von Aussehen. Wird erzählt, aber das war nicht das Kriterium. Ja? Das Kriterium war, trinke und auch deine Kamele will ich trinken. Ja, sie sah auch schön aus. Jetzt ist hier ein Zeugnis über sie genannt, über die Rebekka, eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt. Ja, ein schönes Zeugnis, was Gott hier verewigt hat, an die jungen Leute unter uns, haltet euch rein. Ja? Und wer im Leben vielleicht schon Fehler gemacht hat, auch diesen will Gott nicht verurteilen. Was sagt Gott zu der Frau, die beim Ehebruch erwischt worden war? Er will sie nicht verurteilen, er sagt, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Und dann kommt sie zu dieser Quelle und er sagt, ja, hier darf ich ein bisschen was trinken, ich fasse es ein bisschen zusammen. Eilends ließ sie ihren Krug herunter, gab ihm zu trinken und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sagte sie, auch für deine Kamele will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und der Knecht denkt, wow, erfüllt sich hier gerade mein Gebet? Das ist ja außergewöhnlich. In Vers 21 heißt es, und der Mann sah ihr zu, schweigend, um zu erkennen, ob der Herr seine Reise würde gelingen lassen oder nicht. Zwei Sachen fehlten noch. Ja, 10 Kamele haben viel Durst, da muss man viel laufen. Vielleicht hätte sie auch nach dem 3. Kamel gesagt, jetzt lauf du mal. Nee, er hat gesehen, okay, ihr Charakter ist echt, sie versorgt wirklich alle Kamele. Und sie sollte ja auch aus der Verwandtschaft sein, sie sollte ja gläubig sein. Und es geschah, als die Kamele genug getrunken hatten, da nahm der Mann einen goldenen Ring, einen halben Schekel sein Gewicht, 2 Spangen für ihre Handgelenke, 10 Schekel Gold ihr Gewicht und er sagte, wessen Tochter bist du? Und dann klärt sie es auf und sagt, eine Tochter Betuels in Vers 24, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahon geboren hat. Und dann erkennt er, wow, sein Gebet hat sich erfüllt, nicht Gott hat auf sein Gebet hin alles gelenkt, sondern Gott wirkt schon und das Gebet hat ihm die Augen geöffnet für Gottes Wege. Und er erkennt auch an ihr dann, sie ist aus der Verwandtschaft, Vers 26, da verneigte sich der Mann und warf sich nieder vor dem Herrn. Ja. Also wir sehen, erkenne Gottes Führung durch Gebet. Beginne mit Gebet und auch am Charakter, sei gastfreundlich, habe eine proaktive, dienende Haltung und entscheide dich nach den richtigen Kriterien. Heute ist das oft umgekehrt. Ja? Es gibt Apps oder Programme, da wird zuallererst nach dem Aussehen sortiert. Und wenn es dann zu einer Begegnung kommt, dann guckt man, ja, wie fühlt es sich an, wie ist die Stimmung. Viele Menschen in der Welt gehen ganz anders vor. Aber die Bibel zeigt uns hier eine Geschichte und eine Reihenfolge, auf die weit gesegneter war. Ja? Stellt euch vor, eine App würde sich erst dann öffnen, wenn wir gebetet haben. Und dann würden Filterkriterien greifen, wo ist, okay, ist diese Person gastfreundlich? Ist sie zuvorkommend? Versorgt sie gerne andere? Ist sie nicht egoistisch? Ist sie aktiv im Dienst? Und die Frage ist, würden wir dann noch übrig bleiben in dieser App? Würden wir angezeigt werden? Und ob du jetzt einen Partner hast oder nicht, diesen Charakter will ja Gott aus uns immer formen und gerade in Beziehungen, sei es in der Gemeinde oder in einer Ehe, braucht es auch diese Eigenschaften. Und wie reagiert der Knecht weiter? Er verneigte sich, warf sich nieder vor dem Herrn und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue gegenüber meinem Herrn nicht hat aufhören lassen. Mich hat der Herr den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Er bekommt die Gebetserhörung mit, er lobt Gott für die Gebetserhörung und das ist der Grund, warum wir im JET zum Beispiel unsere Gebetsanliegen jetzt in einem Büchlein mitschreiben, um später zu schauen, wow, was für Gebete hat Gott eigentlich alles erhört, um ihn auch dafür besonders zu loben. Deswegen schreiben wir es jetzt neuerdings mit. Und er lobt Gott, und er redet mit ihr, dann geht sie, er dankt Gott für die Gnade. Ja, das dürfen wir auch lernen, auch nicht vergessen. dass wir Gott danken für seine Gnade. Einmal für die Gnade von Jesus Christus, dass er für uns gestorben ist und auch, wie er uns persönlich führen möchte. Es ist auch Gnade. Haben wir alles nicht so verdient. Ja. Und dann geht er zu ihrer Verwandtschaft. Er ist versorgt, er geht zu ihrer Verwandtschaft, die sind gastfreundlich. Und dann kommt es zu einem Essen. Und dann heißt es in Vers 33, er aber sagte, ich will nicht essen, bis ich meine Worte geredet habe. Ja? Jetzt ist er eingeladen bei der Familie, jetzt gibt es dieses Essen und er sagt, nee, Moment. Das sind jetzt, okay, wir essen jetzt gleich, aber lass mich erst erzählen. Lass mich erst von Gottes Weg und von Gottes oder von Abrahams Auftrag erzählen. Und ihm war Gottes Auftrag wichtiger als pünktlich zu essen. Manchmal haben wir vielleicht unsere Abläufe, unseren Rhythmus, unsere Gewohnheiten und wollen das so durchziehen. Aber hier sagt er, Moment, nee, ich will nicht essen, bis ich meine Worte geredet habe. Und dann erzählt er die Geschichte, erzählt die Führung Gottes und dann essen sie. Ja? Manchmal haben die geistlichen Dinge Vorrang vor unseren Gewohnheiten und normalen Abläufen. Vielleicht auch sogar heute hier, ja, dass du vielleicht mit einer neuen Person sprichst, die hier ist, dass wir auch gastfreundlich sind und neue Gäste begrüßen. Vielleicht braucht jemand Gebet. Vielleicht solltest du dich jemandem öffnen, dass du die Dinge nicht alleine tragen musst in deinem Leben. Dann erzählt er das. Die Familie hört die ganze Geschichte und stimmt dann zu. Wow, sie sagt in Vers 50, da antworteten Laban und Betuel und sagten, vom Herrn ist die Sache ausgegangen. Wir können dir nichts sagen, weder Gutes, weder Böses noch Gutes. Sie erkennt die Führungen Gottes. Es ist auch wichtig, ne, dass nicht wir etwas vor Gott erkennen und dann einfach unseren Stiefel alleine durchziehen, sondern dass wir andere mit einweihen in Gottes Plan. Die Familie stimmt zu. Dann gibt es Geschenke. Der Knecht gibt dem Bruder, der eine Arbeitskraft verliert, ne, sie war ja sehr fleißig zu Hause, dann ist sie weg, nicht mehr da. Er gibt ihr Geschenke, er gibt ihrer Mutter Geschenke. Das ist auch eine schöne Wertschätzung, die sicherlich Einfluss hatte auf die Charakterbildung von der Rebekka. Und dann übernachten sie. Und dann kommt ein Aber. In Vers 54, aber am Morgen standen sie auf und er sagte, entlasst mich zu meinem Herrn. Da sagten ihr Bruder und ihre Mutter, lass das Mädchen noch einige Tage oder 10 bei uns bleiben, danach magst du gehen. Wären eigentlich schöne Tage in einer gläubigen Familie gewesen, oder? Vers 56, er aber sagte zu ihnen, haltet mich nicht auf, da der Herr meine Reise hat gelingen lassen. Entlasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Er hat mit ihnen gesprochen, er hat mit ihnen gegessen, er hat Zeit mit ihnen verbracht, er hat übernachtet. Und dann sagt die Familie, okay, so kannst du noch ein bisschen länger weitergehen. Und er sagt, haltet mich nicht auf. Ja? Er empfindet die 10 Tage Familienzeit als Aufhalten in dem Auftrag Abrahams. Was hält dich von Gottes Auftrag ab? Vielleicht hast du einen erkannt, okay, Moment, das sollte eigentlich mein nächster Schritt sein. Das sollte ich eigentlich tun oder mir das und das angewöhnen. Und dann gibt es immer wieder Sachen, hier war es Familienzeit in einer gläubigen Familie. Vielleicht ist es bei dir etwas anderes. Vielleicht sind es Hobbys, vielleicht sind es andere Dinge, die nicht direkt Sünde sind. Das ist ja jetzt nicht, wäre jetzt keine beschriebene Sünde gewesen. Aber er empfindet das, nee, Moment, er möchte Abrahams Auftrag ausführen. Und er möchte sich davon nicht aufhalten lassen. Er wertschätzt sie, er gibt ihnen Geschenke, er verbringt Zeit mit ihnen, aber er sagt, okay, in einem Maß, dass er seinen Auftrag noch verfolgen kann. Deswegen können wir auch lernen, prüfe, was dich von Gottes Auftrag abhält und reduziere die Dinge des Lebens, die Gottes Auftrag aufhalten. Und bevor wir in der Geschichte weitergehen, sehen wir in der Parallelgeschichte ein Negativbeispiel. Nämlich Isaaks Sohn, der wollte sich auch eine Frau holen. Er geht selber hin, nicht sein Knecht, er geht selber hin, flieht vor Esau, reist dieselbe Reise, kommt auch zu einem Brunnen, sieht auch seine Zukünftige dann, Rahel, aber betet nicht um Gottes Führung, ist nicht so eng in Kontakt mit Gott. Und was passiert? Er küsst Rebekka, er ist verliebt, er ist emotional. Gott hatte zwar ihm noch auf der Reise gesagt, hey, ich werde dich in das Land zurückbringen, aber dann nimmt er das selber in die Hand. Ja? Macht dann einen Deal mit Laban, der gleiche Laban, dass er erstmal 7 Jahre dort für die Rebekka, für die Rahel arbeiten soll. Ja, Gott hat ihm gesagt, nee, da ist dein Platz im Land der Verheißung. Und er sagt, okay, erstmal die 7 Jahre nicht, aber dann kriege ich ja die Frau. Dann kommt es auch zu einem Essen und der Knecht sagt, nee, Moment, bevor wir jetzt hier essen, das ist der Auftrag, das ist Gott, der hier wirken möchte. Und da sehen wir das nicht. Es wird gegessen, es wird wahrscheinlich sehr viel getrunken. Ja, die waren so betrunken, die Lea war betrunken, die Schwester von der Rahel, dass der Vater ihn sie zum Jakob bringt. Der Jakob, obwohl die Schwester von der Rahel, die Lea, obwohl sie so ganz anders aussieht, erkennt er es nicht, hat wahrscheinlich auch in diesem Essen so viel getrunken. Und erst am nächsten Morgen, als die Wirkung danach gelassen hat, ey, Moment mal, das ist eine andere. Das ist die Lea. Jetzt hat er aber sie ja, geheiratet, mit ihr geschlafen und diese Feier gehabt. Und Laban hatte ihn betrogen, aber er war auch selber verantwortlich, wie er sich verhalten hat und wie er mit dem Herrn geht. War anfällig dann für diesen Betrug und arbeitet nochmal 7 Jahre und dann nochmal länger. Und wir sehen, okay, auch dort ist Gott treu. Gott ist treu. Gott möchte führen. Er hat es dem Abraham, dem Isaak und dem Jakob zugesagt und er führt ihn auch später in das Land. Gott ist treu und Gott steht zu seinen Verheißungen. Aber beim Jakob waren mehr Umwege dabei und weniger Gebet. Und wir sehen noch einen schönen Aspekt. Wie funktioniert Erwählung, Vorherbestimmung? Wir hatten ja anfangs gelesen, dass der Abraham sagt, dass Gott zu ihm geredet und geschworen hat in Vers 7. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holst. Seinen Engel, also nicht irgendeinen Engel, sondern einen bestimmten Engel. Ja? Und immer wenn im Alten Testament der Engel des Herrn, wenn von ihm geredet ist, dann sehen wir, das ist Jesus Christus. Das ist Jesus Christus. Er wird ihn vor dir her senden. Also nicht, er geht irgendwo 10 Meter hinterher und guckt mal, wann er eingreift, sondern er geht voran. Er geht voran, sucht den Partner aus, sucht die Rebekka aus und wird es dir dann zeigen. Okay? Die Rebekka war vorherbestimmt. Sie war erwählt, kann man sagen, ja. Aber Gott bügelt nicht über den Willen der Rebekka drüber, egal was sie sagt, ja oder nein, und sie muss dann irgendwie ja sagen, sondern in Vers 58 heißt es, und sie riefen Rebekka und sagten zu ihr, willst du mit diesem Mann gehen? Der Wille der Rebekka gehört dazu. Und sie sagte, ich will gehen. Ja, so war sie einerseits vorherbestimmt von dem Engel des Herrn und andererseits hat sie voll zugestimmt. So funktioniert das. Also sie will mitgehen. Sie ist bereit, mitzugehen. Und dann kommt es zu dieser Rückreise. Ich lese ab Vers 61. Und Rebekka machte sich mit ihren Mädchen auf und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. Und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. Isaak aber war von einem Gang zum Brunnen Lachairoi gekommen. Er wohnte nämlich im Land des Südens. Und Isaak war hinausgegangen, um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. Also er hat die Stille gesucht, die Bewegung gesucht, hat vielleicht nachgedacht, sich erholt, vielleicht gebetet. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, Kamele kamen. Und auch Rebekka erhob ihre Augen und sah Isaak. Da glitt sie vom Kamel und sagte zu dem Knecht, wer ist dieser Mann, der uns da auf dem Feld entgegenkommt? Und der Knecht sagte, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Der Knecht aber erzählte Isaak all die Dinge, die er ausgerichtet hatte. Dann führte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Und Isaak tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Auch interessant hier zu sehen, die Reihenfolge, sie wurde seine Frau, dann im gleichen Zelt, er gewann sie lieb. Eine Ehe nach Gottes Gedanken, mit den richtigen Prioritäten, mit Gott an erster Stelle, mit Gottes Plan an erster Stelle, mit Liebe, funktioniert, ohne dass sie vorher zusammen gewohnt haben. Also nicht, wie heute oft empfohlen wird. Ja? Erstmal zusammen wohnen, als wäre man verheiratet, und dann gucken, ob es klappt, und man hat ja immer noch eine Hintertür und kann dann wieder gehen. So nicht. Und wir sehen, bevor wir zum Ende kommen, noch schöne Analogien in dieser Geschichte. Gott ist treu mit Abraham. Gott ist treu mit Isaak. Gott ist treu mit dem Knecht. Er führt den Knecht. Und die erste Analogie, Gott ist treu mit Israel. Was macht Gott mit Israel? Er nennt Israel auch mal seine Frau. Gott führt Israel wie die Rebekka aus einem anderen Land in das Land der Verheißung zurück. Und das sehen wir. Das passiert seit etlichen Jahrzehnten. Das Volk wird wieder gesammelt. Es wird zurückgebracht in das Land, was ihnen versprochen war. Aber Israel als gesamtes Volk erkennt den Sohn der Verheißung, nicht Isaak, sondern Jesus Christus, noch nicht. In Vers 65 sagt die Rebekka: Wer ist dieser Mann, der uns da auf dem Feld entgegenkommt? Sie ist schon auf dem Weg ins verheißene Land, aber erkennt ihn noch nicht. Weiß noch nicht genau, wer ist das. Und das Neue Testament klärt auf, dass sie, wie heißt es hier in Vers 65, der Knecht sagte, das ist mein Herr, da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Ja? Israel hat noch eine Decke vor den Augen, ist wie noch verhüllt, bis Christus sie wieder ganz annehmen wird, sich Israel offenbaren wird und eine tiefe Gemeinschaft mit ihnen haben wird, im Land der Verheißung. Das ist die erste Analogie. Die zweite Analogie, auch sehr, sehr kostbar zu sehen, ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und die Gemeinde. Abraham, der Vater, sendet den Knecht, um eine Braut dem Sohn zuzuführen. Der Knecht befähigt die Braut, er gibt ihr Gaben, er gibt ihr Kleider, sie hat ein reines, gutes Aussehen, dann nicht befleckt von dem Schmutz des Tages. Er begleitet sie, er steht ihr bei auf dem Weg hin zum Sohn und übergibt dann die Braut dem Sohn. Jesus sagt einmal in Johannes 15, Vers 26, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Das ist der Heilige Geist, der vom Vater gesendet ist und der vom Sohn zeugt. Was hat der Knecht getan? Der hat nicht von sich erzählt. Der hat nicht erzählt, wow, guck mal, was ich jetzt hier für eine Reise hinter mir habe. Das sind hin und zurück, sind das knapp 2000 Kilometer mit Kamelen. Der war vielleicht über einen Monat unterwegs. Nein, sondern von wem redet er? Er redet vom Vater, er redet vom Sohn und er lenkt die Rebekka zum Sohn. Ganz wunderbar. Ne? Wenn es darum ging, okay, sie könnten dann noch 10 Tage länger Gemeinschaft haben, sagt er, nee, Moment, das wäre ein Aufhalten. Wir müssen zu Isaak, wir müssen zum Sohn. Da ist der Platz von der Rebekka. Und so auch heute in unserer Zeit. Ja? Der Heilige Geist ist ganz wichtig, er ist dabei, er ist aktiv. Aber es geht primär um den Willen des Vaters und um die Gemeinschaft des Sohnes. Ja, zu ihm, wie heißt es hier, der Geist, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Er redet nicht von sich, sondern der Heilige Geist macht den Sohn groß. Und nicht, dass wir das verwechseln, dass wir den Knecht und Isaak verwechseln, ja, dass Jesus uns irgendwie immer mehr zum Geist führt, zum Geist. Nee, der Knecht führt zu Isaak. Wo bist du in dieser Geschichte? Vielleicht bist du wie Abraham, der lange warten musste, bis sich Gottes Verheißung an ihm erfüllt hat, bis er einen Sohn bekommen hat. Vielleicht bist du wie die Rebekka, die jetzt mit Gottes Plan konfrontiert wird und aufbrechen soll. Vielleicht wirst du von Gott gefragt, okay, möchtest du gehen? Möchtest du eine Entscheidung für Jesus treffen? Oder lebst du noch in deiner Verwandtschaft, in deiner Familie, nach deinen Gedanken? Vielleicht hast du einen Auftrag, etwas, was Gott dir aufs Herz gelegt hat und du solltest dann aufbrechen und die anderen Dinge vielleicht etwas nach hinten priorisieren. Vielleicht bist du aber auch wie der Knecht. Du hilfst anderen, du hast selber Verzicht dabei. Der Knecht, der konnte ja auch, musste in dem Maß auf seine Familienzeit, auf seine Hobbys, was er auch immer hatte, verzichten. Vielleicht hast du auch, vielleicht dienst du anderen, vielleicht hast du selber Verzicht, vielleicht stehst du gar nicht so im Mittelpunkt. Ja? Dein Name wird gar nicht groß erwähnt. Das heißt, immer Knecht wird gar nicht mit Namen genannt. Vielleicht war es Eliezer, wo Abraham ja gesagt hatte, okay, wenn ich jetzt keinen Sohn habe, wer soll das alles erben? Soll das Eliezer sein, der übers ganze Haus gesetzt ist? Aber es ist so fein, dass hier der Name nicht erwähnt wird. Vielleicht dienst du, vielleicht lässt du dich gebrauchen und dein Name wird auch gar nicht groß erwähnt. Du stehst gar nicht so im Mittelpunkt. Aber dann darf auch diese Geschichte dich ermutigen. Gott entgeht das nicht. Gott sieht dich, auch wenn den anderen dein Name vielleicht gar nicht so bekannt ist. Und Gott schließt dich ein in seinem Plan. Du darfst Gebetserhörungen erleben. Du darfst Gott loben für seine Gnade und an Gottes Heilsplan mitwirken. Die Frage ist, vertraust du ihm? Und wenn du ihm vertraust, dann darfst du dich auch auf das Ziel freuen, was vor dir liegt. Die Hochzeit, die steht uns noch bevor. Ja? Die Verbindung von Angesicht zu Angesicht, von der Gemeinde und dem Herrn Jesus, das wird noch passieren. Das ist das, was die Offenbarung zum Beispiel beschreibt, auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Und darfst auch bis dahin sicher sein, du hast einen Beistand, der wird dich führen, der wird dich ausstatten, der will dich leiten. Die Frage ist, wie gehen wir mit Gott? Vertrauen wir ihm? Setzen wir Gott an die erste Stelle? Verfolgen wir Gottes Auftrag? Beginnen wir mit Gebet? Wie ist unser Charakter? Warten wir, dass uns alles zufällt? Oder lassen wir uns von Gott verändern? Hin zu den Eigenschaften, anderen zu dienen? Loben wir Gott für Gebetserhörungen? Danken wir für Gottes Gnade? Prüfen wir, was hält uns vielleicht davon ab, Gott gehorsam zu sein? Und priorisieren das vielleicht nach hinten? Wir dürfen in dieser Geschichte sehen, Gott ist treu. Er erreicht sein Ziel, auch wenn wir Fehler machen. Bei ihm sind wir gut aufgehoben und die Geschichte ist ein schönes Beispiel dafür. Das heißt nicht, wenn hier zum Beispiel eine Beziehung gut gestartet hat, dass sie dann immer gut ausgehen wird. Ja, wir müssen auch dann aktiv, nur weil ein Start vielleicht gut war, ist das keine Garantie, dass es immer nur gut weitergeht. Wir müssen dann auch aktiv mit dem Herrn leben. Wir sehen später, aber das hören wir auch noch in späteren Verkündigungen, die Rebekka betrügt Isaak. Passt eigentlich gar nicht zu diesem schönen Start hier. Sie verkleidet ihren Sohn, ja, um den Segen doch lieber auf den einen und nicht auf den anderen Sohn zu lenken. Es ist keine Garantie, wenn etwas gut gestartet hat, aber wir sehen auch darin, Gott ist treu. Gott erfüllt seine Verheißung und seinen Plan. Und er möchte uns mit hineinnehmen in sein Wirken, dass wir auch immer mehr dahin kommen, wie der Knecht, anbetend niederzufallen und ihn zu loben. Amen.